Themen der Zeit im Gespräch mit Expertinnen und Experten zu aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen und Fragen. Eine Produktion des Sprungbrett e.V. in Riesa im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben.
Dann begrüße ich alle Anwesenden zum zweiten Meeting MGH im Gespräch, heute zum Thema häusliche Gewalt. Ich begrüße im Besonderen Frau Fender, Herrn Fnuck und Frau Dabruns. Ich werde sie nachher nochmal im Einzelnen vorstellen. Bevor wir jetzt näher ins Thema einsteigen, muss ich ganz kurz nochmal ein paar technische Hinweise loswerden. Wir strahlen diese Veranstaltung hier gerade via Zoom und YouTube Live aus und sie wird auch aufgezeichnet. Sie haben die Möglichkeit, sich live dazuzuschalten via Zoom oder YouTube Live und können dort Nachrichten hinterlassen an meine Co-Moderatorin, Frau Thaler. Und Frau Thaler hat die Möglichkeit, Sie mit Ihren Fragen, Anmerkungen, Kommentaren live dazuzuschalten. Sie müssen sich nur gewahr sein, dass Sie in dem Moment mit aufgezeichnet werden und dass es im Nachhinein auch veröffentlicht wird. Wenn Sie das nicht möchten, können Sie auch einfach nur an Frau Thaler eine kurze Frage im Chat schreiben und dann wird Frau Thaler diese Frage anonymisiert hier mit reingeben. Genau, warum das Thema häusliche Gewalt? Es war öfter in den Medien in den letzten Wochen. Wir als Träger hatten damit intensivere Erfahrungen und wir haben für uns gesagt, wir wollen für uns im Landkreis Meißen das Thema nochmal intensiver bearbeiten und haben dazu die Expertinnen und Experten eingeladen, wo wir dachten, okay, die könnten zu dem Thema sicherlich einiges sagen. Spontan haben alle drei zugesagt und darüber freue ich mich besonders. Ich würde kurz Frau Fender vorstellen. Sie ist zurzeit Beauftragte für Gleichstellung und Migration und Integration im Landkreis Meißen. Gelernt haben Sie Master of Public Health an der Universität in Liverpool. Sie waren dann viele Jahre in vielen Ländern, auch muslimischen Ländern, in Krisen- und Kriegsgebieten tätig als Fachberaterin in internationaler humanitärer Hilfe und insbesondere für den Schutz von, ich sage mal, besonders hilfsbedürftigen Gruppen wie Kindern, Menschen mit Einschränkungen, Frauen und so weiter zuständig. Und genau, vor Ihrer Tätigkeit jetzt waren Sie Integrationskoordinatorin im Landkreis Meißen. Auch begrüßen darf ich Frau Dabruns von der Beratungs- und Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt und Stalking. Sie beraten und begleiten Betroffene häuslicher Gewalt in den Landkreisen Sächsische Schweiz, Osterzgebirge und Meißen. Der Träger dieser Beratungs- und Interventionsstelle ist der Sozialdienst Katholischer Frauen e.V., der ehrenamtlich auch von Frauen geleitet wird. Und zu Ihnen kurz, Frau Dabruns, Sie sind anerkannte Sozialarbeiterin und Kriminologin und arbeiten seit Januar 2020 in der BES und sind im Landkreis Meißen hauptsächlich für die Erwachsenenberatung, Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit zuständig. Und auch begrüßen darf ich Herrn Fnuck. Sie sind, das muss ich mir nochmal, die Abkürzung nochmal rausschreiben, erster Polizeihauptkommissar. Sie leiten das Polizeirevier hier in Riesa seit anderthalb Jahren und sind seit 30 Jahren, wie ich gerade erfahren habe, in der sächsischen Polizei tätig. An Sie würde ich auch meine erste Frage richten, Herr Fnuck. Inwieweit so dieses Raunen, was ja immer ein bisschen so durch die Presse geht, häusliche Gewalt ist stärker geworden während Corona. Inwieweit schlägt sich das auch in den Zahlen im Landkreis Meißen nieder?
Die Zahlen im Landkreis Meißen, die laufen leicht konträr zu denen im Freistaat Sachsen. Im Freistaat Sachsen hat man einen leichten Zugang, so um die 4% an den besonderen Fällen. Im Landkreis Meißen hat man einen Rückgang um 3%. Und das spiegelt sich auch im Polizeirevier Riesa wieder in den Zahlen. Also ein exorbitanter Anstieg, wie das vielleicht gefühlt bei dem einen oder anderen ankommt, der ist nicht passiert.
Frau Dabruns, das würde ich nochmal an Sie weiterleiten. Ist das auch das, was bei Ihnen ankommt?
Es ist ähnlich, wie das der Herr Fnuck schon sagt. Also wir haben zwar einen leichten Anstieg gehabt. Im letzten Jahr hatten wir 384 Fälle, die wir in beiden Landkreisen beraten haben. Das heißt, circa die Hälfte 181 waren es im Landkreis Meißen. Und dieser leichte Anstieg, der setzt sich aber aus den Vorjahren auch fort. Deswegen weiß ich nicht, ob das wirklich mit Corona zusammenhängt oder nicht. Es ist aber auch total unterschiedlich. Also in anderen Städten, wie zum Beispiel in Dresden, sind die Zahlen explodiert im letzten Jahr. Genau, bei uns, wie gesagt, sind die leicht nur gestiegen. Aber man muss auch sagen, wir sind noch mitten in der Pandemie. Also wir sind noch bei weitem nicht aus der Krise raus. Und ich glaube, dass vor allem nach der Krise, wenn es irgendwann ein Ende haben sollte, dass ja nochmal zu uns zurückkommt und da nochmal die Zahlen doch mehr steigen werden.
Das heißt, Sie vermuten auch eine gewisse Dunkelziffer jetzt im Moment.
Wie bitte nochmal?
Das heißt, Sie vermuten jetzt im Moment auch eine gewisse Dunkelziffer in den Zahlen.
Genau, die gibt es ja immer, ne? Jetzt in Corona-Zeiten kann es schon sein, dass die noch höher ist, wobei wir müssen tatsächlich abwarten. Wir können es halt nicht vorhersagen, was passiert, ne?
Ja. Und Sie deuteten jetzt auch schon an, dass die Gewalt tatsächlich intensiver geworden ist. Also das, es sind zwar nicht unbedingt sehr viel mehr Fälle, aber es ist trotzdem eine andere Intensität in den Fällen. Ist das so korrekt?
Ja, es ist vor allem wesentlich komplizierter geworden, finde ich, die Betroffenen adäquat zu unterstützen. Gerade in Zeiten von Lockdowns, Ausgangsbeschränkungen und Schulen, die geschlossen sind, ist es so, dass die Betroffenen wesentlich weniger Möglichkeiten haben, sich Hilfe zu suchen. Wo zum Beispiel früher man mehr Gespräche mit dem Jugendamt vielleicht hatte, wo man sich offenbaren konnte, ist das vielleicht heute nicht mehr so. Oder wo Kinder nicht mehr auffallen als Betroffene von häuslicher Gewalt in Schulen zum Beispiel, in Jugendclubs, weil die alle zu sind. Da fallen natürlich einfach einige Menschen so unter den Radar, die eventuell doch Probleme zu Hause haben. Und genauso ist es bei uns, wenn wir mit den Klientinnen zum Beispiel zum Gericht gehen, um Anträge zu stellen. Das ist auch deutlich komplizierter geworden. Man muss alles per Telefon vorher absprechen oder darf gar nicht in entsprechende Gebäude rein, muss das Ganze schriftlich machen. Genau, und zusätzlich dazu haben wir natürlich noch das Homeoffice, was dazu führt, dass die Familien alle auf einem Haufen sitzen. Und die betroffenen Frauen oder Männer oder Kinder auch gar nicht die Zeit haben, sich in irgendeiner Weise auszuklinken, um mal allein schon zu telefonieren, um bei uns anzurufen und zu sagen, hier, ich bräuchte vielleicht mal Hilfe. Und genau, dann kann man noch dazu sagen, in Krisen ist es immer so, dass ja, das ist immer eine zusätzliche Belastung für alle. Und da kann es natürlich sein, dass es mal mehr vielleicht häufiger zu häuslicher Gewalt kommt, also zu Gewaltausbrüchen, als es vielleicht vorher der Fall war. In dem Sinne können wir schon davon ausgehen, dass es intensiver ist, wenngleich, wie gesagt, es unklar ist, ob nicht doch viele Fälle noch da schweben und einfach nicht an uns herankommen, weil es schlichtweg keine Möglichkeit gibt.
Also wir werden wahrscheinlich in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht Jahren sogar gucken müssen, was uns da noch ins Haus kommt. Vielleicht, wenn wir nochmal ganz grundsätzlich auf das Thema häusliche Gewalt gucken. Wenn man mit Menschen, sage ich mal, im normalen Alltag über das Thema redet, kommen oft Sätze wie, das würde ich jetzt mal an Sie richten, Frau Tapons, die Betroffenen sind doch selbst schuld, wenn sie sich schlagen lassen oder misshandeln lassen. Warum bleiben sie dann überhaupt noch bei der Person, wenn das soweit ist? Was würden Sie darauf entgegnen?
Ich würde da mit einem Zitat anfangen, was ich ganz treffend eigentlich finde, was häufig vergessen wird. Häusliche Gewalt beginnt nicht mit Gewalt, sondern mit Liebe. Am Anfang häuslicher Gewalt steht immer in irgendeiner Weise eine Beziehung, eine emotionale Bindung zueinander. Und ganz oft ist es so, dass eben am Anfang natürlich noch alles schön ist. Man hat neben der rosaroten Brille, die es wahrscheinlich auch gibt, aber hat man am Anfang einfach gute Zeiten und die können auch lange gut sein. Zum Beispiel hatte ich auch schon eine Frau, die war 30 Jahre mit ihrem Mann verheiratet und nach 20 Jahren ist es dann dazu gekommen, dass sich so eine Gewaltbeziehung entwickelt hat, ne? Deswegen, am Anfang steht erstmal Liebe und nach verändern sich eben die Menschen und nach und nach kann sich das Ganze dann zu häuslicher Gewalt entwickeln, in kleinen Schritten, dass zum Beispiel erstmal diejenigen, naja, ein bisschen kontrolliert werden, obwohl sie das gar nicht merken, dass sie eigentlich kontrolliert werden. Vielleicht ist der Partner ja eifersüchtig und wir kennen das ja, wir sind alle vielleicht mal eifersüchtig deswegen und ich habe ja nichts zu verheimlichen, deswegen darf der ruhig in mein Handy gucken zum Beispiel. Oder man merkt gar nicht, wie man schrittweise manipuliert wird. Dann gleichzeitig kommt man vielleicht immer mehr in eine Isolation, weil naja, der neue Partner, die neue Partnerin sich vielleicht mit der eigenen Familie nicht so gut versteht und um Konflikten vorzubeugen.
Oder Bruns, wir konnten Sie jetzt leider nicht so gut verstehen gerade.
Das ist nicht gut.
Das ist nicht gut, genau. Vielleicht haben Sie die Möglichkeit, Ihr Video kurz auszuschalten, dass wir Sie zumindest weiter hören können.
Dann versuchen wir es mal so weiter. Ich hoffe, es wird jetzt besser. Wenn ja, nicken Sie mal bitte.
Genau, also ich höre Sie gut.
Genau. Dann lasse ich erstmal kurz mein Video aus und schalte das später wieder an. Genau, wo ich stehen geblieben war, dass es dann eben irgendwann vielleicht zum ersten Gewaltausbruch kommt, der vielleicht erstmal nur verbal ist. Wo man vielleicht in einem Streit beleidigt wird und wo danach natürlich sich die Leute, die die Gewalt ausüben, auch wieder entschuldigen. Und so man denkt, okay, es war ein einmaliger Ausrutsch, das kommt nicht wieder vor. Und dann reden wir eben von dieser Gewaltspirale, wenn es doch wieder vorkommt und wenn das zur Normalität wird, irgendwie für die Betroffenen und genauso eben auch für die gewaltausübenden Personen. Und irgendwann fehlt auch die Außensicht, dass das nicht normal ist und dass ja, Gewalt nicht okay ist, beziehungsweise was alles schon dazu auch zählt. Das ist für die Betroffenen am Ende gar nicht mehr so klar. Zumindest ist es oft so, wenn sie bei uns in Beratung kommen. Und wenn man erstmal drin ist, dann wird es immer schwieriger, sich daraus zu befreien, weil vielleicht man sich jemandem anvertraut, der einem sagt, naja, da kann ich dir jetzt auch nicht helfen, einem vielleicht nicht glaubt, man vielleicht finanziell abhängig ist von der anderen Person, die einen unterdrückt. Und ganz oft, beziehungsweise eigentlich fast in jedem Fall, das Selbstbewusstsein nicht mehr vorhanden ist, weil das so klein gemacht wurde über die Jahre, dass man sich gar nicht mehr zutraut, das wirklich ohne denjenigen zu schaffen, ein Leben ohne denjenigen zu haben und natürlich auch Angst hat, dass es mehr Gewalt auch geben könnte, wenn man versucht, sich zu trennen, was wir auch sehen, was da tatsächlich auch so ist.
Sie hatten ja gerade auch angesprochen, diese Normalitätsannahme, da kann ich mir ja auch vorstellen, wenn Kinder oder Menschen das als Kinder selbst erlebt haben schon und dann sich das sozusagen reproduziert, dass dann nochmal mehr so ein Eindruck entsteht. Na, so ist es halt in Beziehungen. Ne? Das ist eigentlich normal, dass es halt auch mal knallt.
Genau, also gerade wenn Kinder das sehen, dass die Eltern sich verprügeln oder der eine Elternteil zumindest das andere Elternteil oder beschimpft oder herabwertend behandelt, dann wächst man damit auf, dass das normal ist, dass man vielleicht auch nur stark ist oder nur seine Interessen durchsetzen kann, wenn man eben so handelt, wenn man andere Leute beleidigt und schubst und was weiß ich. Das haben wir ganz häufig, dass sowas tatsächlich sich auch später in den eigenen Beziehungen dann reproduziert. Also Kinder, die in häuslicher Gewalt aufwachsen, später ebenfalls zu Tätern, genauso wie zu Opfern werden können.
Weil Sie jetzt gerade so schön Tätern sagen, können Sie noch mal kurz sagen, es sind ja auch Männer teilweise betroffen. Mhm. Ja, wissen Sie ungefähr, wie da so die Verteilungen sind, also zwischen Männern und Frauen, die Täter bzw. Opfer werden in solchen Konfliktlagen?
Mhm. Also von den offiziellen Zahlen wissen wir, dass von den Betroffenen häuslicher Gewalt circa 20%, also ein Fünftel Männer sind, die davon quasi betroffen sind. Was Männer in häuslicher Gewaltbeziehungen angeht, ist es gibt es sehr schwierig oder ist es nur sehr schwer zu beantworten, was so die tatsächlichen Zahlen sind. Es gibt auch Studien, die aber zum Teil nicht repräsentativ ist oder wo sehr an der Methodik gezweifelt wird, die eben zum Teil zu höheren Zahlen kommen oder zu niedrigeren Zahlen. Da wird ja ist noch ein sehr großer Forschungsbedarf da, um wirklich auch da repräsentative Ergebnisse zu finden. Aber an sich 20% der Betroffenen sind erstmal Männer und wir gehen eher von einem höheren Dunkelfeld als bei Frauen aus.
Da gehen wir ja wahrscheinlich auch, wie Sie schon angedeutet haben, nicht nur von körperlicher Gewalt aus, sondern auch von psychischer und emotionaler Gewalt, oder?
Genau, ja. Also generell, zumindest ist es so, wenn ich von häuslicher Gewalt rede, dann geht es da nicht nur um die körperliche Gewalt, die ja sehr vielen im Kopf ist, sondern eben auch um psychische Gewalt, was Beleidigungen, Bedrohungen sind, wo auch Stalking vielleicht mit dazu zählen kann. Dann gibt es natürlich auch sexualisierte Gewalt und dann reden wir auch von finanzieller Gewalt, wenn man zum Beispiel finanziell von jemandem abhängig ist, man zum Beispiel nicht arbeiten gehen darf oder arbeiten gehen muss und sein verdientes Geld dann abgeben muss. Und dann gibt es auch noch soziale Gewalt, also wenn man zum Beispiel von seiner Familie isoliert wird, damit man dort keine Ressourcen hat, um sich Hilfe zu holen und aus der Gewalt zu befreien.
Wie weit verbreitet ist dieses Phänomen häusliche Gewalt eigentlich in der Gesamtbevölkerung und in, vielleicht sogar in den sozialen Schichten?
Also prinzipiell muss man sagen, dass häusliche Gewalt in jeder Schicht vorkommt. Ne? Nicht nur in vielleicht vermeintlich bildungsfernen Schichten, sondern eben wirklich in allen Schichten. Zuletzt hatte ich auch darüber geredet, dass zum Beispiel eine Oberstaatsanwältin betroffen war selber, wo man sich dann auch, ja, was man erstmal so im ersten Impuls gar nicht nachvollziehen kann, wofür es aber eben auch Gründe gibt. Prinzipiell ist es so, dass man davon ausgeht, dass jede vierte erwachsene Frau in ihrem Leben mindestens einmal von häuslicher Gewalt betroffen ist. Wie gesagt, bei den Männern gibt es da keine verlässlichen Zahlen. Genau, und Kinder sind auch relativ häufig mit betroffen, einfach die Kinder, die in solchen Familien aufwachsen. Aber auch da sind die Zahlen sehr, sehr schwankend. Zwischen 10 und 30%, sagt man da. Einige sagen auch ein Drittel. Also, genau.
Ein spezielles Thema in diesem Umfeld häusliche Gewalt ist die Situation von Familien mit Fluchthintergrund. Können Sie dazu nochmal speziell was sagen? Wie, also gerade auch in Ihrem Arbeitserleben?
Genau. Also ich arbeite nicht nur mit Familien mit Fluchthintergrund, sondern generell auch mit anderen Formen der Migration. Aber da sind schon die deutliche Mehrheit sind schon geflüchtete Menschen. Und bei denen ist es häufig auch sehr, sehr schwierig, insgesamt sich auch, also schwieriger auch für die Betroffenen, sich aus der Gewalt auch zu befreien. Ne? Also da haben ganz zuerst ist da die Sprachbarriere zu nennen, die es häufig sehr erschwert, eine adäquate Beratung durchzuführen. Da müssen wir uns immer mit Dolmetschern behelfen, damit eben die Betroffenen auch wirklich alles verstehen, was wir ihnen sagen wollen. Dann haben wir häufig eine höhere Isolation, weil einfach die Menschen in einer für sie erstmal fremden Kultur hier in Deutschland sind und da wenig Kontakte auch oft zumindest bei den Betroffenen, die wir beraten, bestehen zu anderen Personen außerhalb ihrer Kultur. Und da haben wir auch oft die Konstellation, dass wenn wir jetzt klassisch davon reden, dass der Mann derjenige ist, der die Gewalt ausübt, dass derjenige auch der ist, der die ganzen organisatorischen Sachen für die Familie übernimmt, also zum Beispiel zu Ämtern geht, zu Behörden geht, sich mit der Schule auseinandersetzt, wo die Kinder sind und so die Frauen wenig Autonomie haben und noch mal mehr abhängiger sind von ihren Partnern. Genau, und dann können die sich nicht ganz so einfach Hilfe holen wie andere deutsche Frauen, die zum Beispiel einfach zum Telefon greifen und sagen, hier, ich habe mal kurz eine Frage. ne, sondern diejenigen kommen in seltenen Fällen von sich aus zu uns, sondern dann eher über Beratungsstellen, wie zum Beispiel Migrationsberatungsstellen und dann eben aber auch, wenn es einen Polizeieinsatz gab, über die Polizei. Genau.
Das wäre an der Stelle vielleicht auch eine gute Überleitung zu Ihnen, Frau Fender. Sie haben, wie schon erwähnt, auch in vielen Krisengebieten, Afghanistan fällt mir ein, Syrien waren Sie, im Libanon vielleicht sogar. Nehmen Sie häusliche Gewalt in anderen Ländern anders wahr als in Deutschland? Oder können Sie vielleicht mal so generell ein bisschen erzählen von Ihren Erfahrungen in dem Zusammenhang?
In vielen Ländern ist einfach die Rolle der Frau, also eine traditionelle Rolle der Unterordnung. Und da fängt dann eben auch schon an, dass der Mann eine übergeordnete Rolle hat. Und was Frau Dabrunz jetzt schon gerade gesagt hat, in vielen Ländern ist das völlig normal, dass die Frau also Kinder bekommt, sich um die Kinder kümmert und der Mann macht alles andere nach außen hin. Es gibt Länder, also zum Beispiel Afghanistan, wo es ganz extrem ist, wo so eine strenge Kultur eingeführt worden ist. Das war auch nicht immer so. Wo also Frau nicht mal erlaubt wird, alleine das Haus zu verlassen, nur mit einem männlichen Familienangehörigen. Und wo Frauen auch in dieser Kultur, dort habe ich es ganz besonders extrem erlebt, eine Frau nie in ihrem ganzen Leben alleine ist. Also Frauen immer zusammen sind. Dort ist auch eine Kultur, wo also der Mann darf 4 Frauen ganz offiziell heiraten. Und dort gehört es auch oft dazu, also zu einem Statussymbol, dass man unbedingt 4 Frauen haben muss und diese Frauen also auch in einem separaten Teil des Hauses wohnen. Und dort entweder sich unterstützen oder auch ein großer Konkurrenzkampf sogar unter den Frauen entsteht. Und dort schon unter den Frauen häusliche Gewalt anfängt. Einfach ein wirklich ganz starker Konkurrenzkampf. Und dann dort eben wirklich ganz extreme häusliche Gewalt angewendet wird. Einfach weil das in dieser Kultur zu einem Normbild gehört. Muss man sich jetzt nicht vorstellen, dass es überall so ist, aber doch ein ganzer Großteil auch so einfach in dieser Kultur aufwächst. Und wenn dann die Menschen mit Migrationshintergrund hier zu uns kommen, in eine völlig fremde Kultur, das ist ja auch schon angeklungen, ne, wo sie kein Wort einer fremden Sprache verstehen. Die Frauen durften ja sowieso überhaupt keine Schulbildung haben während der Taliban-Herrschaft und dann meist auch jetzt nur ja, die ganz, ganz minimale Grundausbildung haben und dann in einer fremden Kultur, wo sie sich gar nicht überhaupt vorstellen können, eine fremde Sprache zu lernen, müssen auch ein ganz neues Schriftbild lernen mit völlig neuen Buchstaben. Also dann werden natürlich diese Situationen von auch häuslicher Gewalt noch viel schwieriger und viel schlimmer. Schon allein durch diesen riesigen Kulturschock, den die Familien erleben in einer neuen Kultur und die Isolation haben wir auch schon gehört. Und deswegen ist also die Situation der Frauen, würde ich sagen, noch extremer hier bei uns in Deutschland. Und ich persönlich habe also natürlich schon die Lage der Frauen anders erlebt in den Ländern, wo ich gearbeitet habe, wo durch die humanitäre Hilfe wir sehr viel helfen konnten, im Kontext auch der Humanität, sage ich mal, und der Aufklärung, der Erziehungsarbeit, der Weiterbildung und Ausbildung, gerade auch von Frauen und auch Männern. Aber auf der anderen Seite waren wir dort ja, in einer, wie soll ich sagen, in einer Situation, wo wir auch kulturell nicht so einen ganz großen Spielraum hatten, uns in, ich sage jetzt mal, einzumischen. Ne? Also oft habe ich dort selber erlebt, dass ich von außen zuschauen musste. Ne? Und in diesem Sinne ist bei uns in Deutschland das legale System ja viel, viel besser. Aber es gibt wieder andere, wirklich andere Hürden für die Familien mit Migrationshintergrund und gerade die Frauen, ne?
Ja, die Frage ist ja tatsächlich, wenn man das so hört, Frau Bender, also gerade für Frauen, sag ich mal, als Beispiel, vielleicht eine Frau kommt aus Afghanistan, hat 2 Jahre Koranschule besucht, ansonsten keinerlei Schulbildung über diese verfügen würde und hat hier große Probleme, natürlich dann auch die Sprache und so weiter zu erlernen. Was für Perspektiven hat so eine Frau überhaupt, wenn sie das schaffen möchte, aus ihrem Umfeld häuslicher Gewalt auszubrechen? Wo kann sie hin? Ne? Und also nicht nur erstmal unmittelbar, sondern auch in ihrem weiteren Lebensweg. Was für Perspektiven kann man solchen Frauen eröffnen?
Also als erstes fällt mir ein natürlich die Hilfe der auch schon existierenden, sehr, sehr zahlreichen ehrenamtlichen Helfer, die diese Familien kennen oder sich ganz speziell um eine Familie kümmern. Das ist sehr ausbaufähig im Landkreis. Es wäre schön, wenn wir so Patenschaften hätten, wo vielleicht eine Familie die Patenschaft über eine andere Familie übernimmt. Das wäre wirklich gut, wo wir einfach auch lernen, mehr aufeinander zu schauen. Das ist schwierig, weil oft ja diese Familien mit Migrationshintergrund auch, ich sage jetzt mal, geballt zusammenleben und dort sich aber nicht unterstützen. Das erleben wir auch, sondern es sehr großen Streit auch unter den Familien mit Migrationshintergrund gibt. Es wäre sehr gut, wenn es mit Migranten selbst Organisationen gibt. Da ist bei uns das auch sehr ausbaufähig in unserem Landkreis, wo es dann auch wie ein Unterstützersystem gibt durch die eigenen Menschen, ne? Durch die eigenen Menschen, die die Kultur kennen, die aber insgesamt gern hier in Deutschland wohnen wollen und sich aber mit einer eigenen Organisation unterstützen. Das wäre sehr gut.
Das heißt, Sie sehen da ganz große Möglichkeiten im Bereich Multiplikatoren und Multiplikatorinnenarbeit, sage ich mal, dass man, wie Sie sagen, ja, innerhalb der Kultur auch für ein Umdenken sorgt.
Ja, genau. Und das gibt es zum Beispiel, also in Dresden gibt es auch ganz, ganz super tolle Unterstützungsnetzwerke, wo also Migrantinnen, also diese Multiplikatorinnen sind, ne, und von ihrer Kultur kommen, die können auch mit Männern sprechen. Da habe ich ganz, ganz gute Beispiele gehört, was natürlich dann in dem ländlicheren Raum schwieriger ist. Ich sage jetzt mal, auch mutige Frauen zu finden, die vorwärtsblickend sind, die natürlich auch die deutsche Sprache gut können, weil also es sind ja dann auch solche Verbindungspersonen, ne, die zwischen allen Seiten die Verbindung schaffen können und Mitigation auch üben können oder tun können. Da fehlt es noch. Und jetzt bin ich persönlich jetzt auch auf der Suche nach solchen, ich sage jetzt mal, mutigen Frauen, die sich vorstellen können, da auch eine Führungsrolle, sage ich mal, zu übernehmen.
Frau Dr. Brunz, ich würde mal überleiten, Sie hatten vorhin auch kurz angesprochen, es gibt ja eben auch Menschen mit Migrationshintergrund, die jetzt keinen Fluchthintergrund per se haben, also sprich zum Beispiel vielleicht Arbeitsmigrantinnen und Migranten aus Europa. Das ist nochmal ein Sonderfall, soweit ich das verstehe, oder?
Also genau, da ist einfach der Hintergrund ein anderer. Ne? Da hat man meistens jetzt keinen Asylstatus oder kein Asylverfahren, was da dran hängt, was dann auch öfter mal noch schwierig ist. Manchmal kommen eben auch Frauen hierher, weil sie vor häuslicher Gewalt in ihrem Herkunftsland flüchten. Aber gerade wenn wir jetzt so an ArbeitsmigrantInnen denken, die dann, ich sag mal, zum Beispiel aus Osteuropa haben wir manchmal ein paar Fälle, die wir bei uns betreuen, da ist es dann dahingehend schwieriger, dass die Frauen hier nicht so eine gute Versorgung haben, wenn sie zum Beispiel mir nicht gearbeitet haben, weil sie mit einem deutschen Mann zusammen sind oder verheiratet sind, vielleicht seit einem Jahr. Und jetzt kommt es zu häuslicher Gewalt und die Frauen wollen sich trennen, dann ist es meistens nicht so einfach, wenn sie nicht selber irgendwie in Sozialversicherungen oder sowas eingezahlt haben, weil dann die Hürden nochmal schwieriger sind. Die werden dann nicht von vom Jobcenter zum Beispiel unterstützt oder die Leistungen, wenn sie zum Beispiel in ein Frauenhaus gehen werden, werden meist nicht übernommen. Also das ist dann, da ist schon ein großer finanzieller Aspekt da, die Frauen dann auch aus der häuslichen Gewalt zu bekommen, der eine große Hürde ist.
Aus welchen Regionen Europas sprechen wir da vorwiegend?
Naja, wir haben durch die Nähe natürlich zu Tschechien, haben wir ab und zu mal Tschechien, wir haben aber auch Russen da, ich hatte schon eine Spanierin auch da. Also das ist ja sehr unterschiedlich. Also wir haben wirklich ganz viele Nationen, wenn wir da von Migrantinnen sprechen. Wir haben zum Beispiel auch eine Frau aus Österreich gehabt. Da fällt zum Beispiel die Sprachbarriere jetzt weg. Das ist ganz gut. Ne? Aber also das ist sehr, sehr weit. Deswegen ist es auch sehr schwer, von Migrantinnen per se zu sprechen. Aber ja, es gibt schon einen deutlichen Anteil, der wirklich auch Fluchterfahrung hat. Und da auch Menschen, die schon seit Jahren hier sind, die eigentlich gut integriert sind, die eigentlich auch sich hier ein gutes Leben aufbauen wollen, ohne Gewalt und dann aber hier an die falschen Menschen geraten und die nicht etwa mit ihren Familien zusammen quasi herkommen, sondern hier einfach dann in häusliche Gewaltbeziehungen rutschen. Und das ist natürlich dann auch traurig irgendwo.
Themen der Zeit im Gespräch mit Expertinnen und Experten zu aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen und Fragen. Eine Produktion des Sprungbrett e.V. in Riesa im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben.